Kale, der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.
Servus und hallo, liebe Leute, zu einer weiteren Ausgabe der Football KO Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist wie immer Sascha und heute sind wir mal wieder in einer Regionalliga unterwegs. Das erste Mal, wenn ich mich nicht ganz täusche, in der Regionalliga West. Aber um wen es geht, welcher Verein es ist, erfahrt ihr jetzt. Aber stell dich am besten selber mal vor. Hi, Louis.
Ja, hi, mein Name ist Louis Hartwig. Ich spiele beim MSV Duisburg und ja, das kann ich mir nicht sagen, ich bin 22 Jahre alt und bin von Natur aus Offensivspieler.
Perfekt, perfekt, kurz und bündig, so haben wir es gern. Und ja, wie du schon sagst, MSV Duisburg, Traditionsverein in Deutschland, kennt man eigentlich eher aus der ersten und zweiten Liga. Dann ging es vor einigen Jahren runter in die dritte Liga und eben letztes Jahr der traurige Abstieg. Jetzt bist du seit Sommer da, ihr spielt Regionalliga West. Nimm uns doch mal mit, wie ist die Liga und vor allem, wie seid ihr in der Saison und wie gut fühlt ihr euch als Tabellenführer aktuell?
Ja, also Regionalliga ist natürlich so ein Ding, wir spielen zu Hause jetzt vor massig Fans, ich glaube im Schnitt haben wir 15.000, haben jetzt gegen Oberhausen ein ausverkauftes Stadion mit knapp 30.000, die kommen dürfen. Aber da gibt es auch die andere Seite, dann spielst du auf kleineren Plätzen. Ich spiele zum Beispiel in Hagen gegen Türkspor Dortmund oder dann spielst du auch mal in Düren. Da spielst du ja vor 2 bis 3, weil es einfach nicht mehr gehen, obwohl die Duisburger auch gerne noch voll machen würden. Und das ist dann halt kein Platz, wo du sagst, das ist jetzt ein Wembley-Rasen. Dann ist halt auch mal Gekämpfe. Dementsprechend wird der Fußball auch häufig angepasst. Da ist halt einfach auch nicht immer so Tiki-Taka, sag ich mal, möglich oder viel Kombinationsspiel. Da muss manchmal auch die Brechstange rausgeholt werden, aber ich finde, dass wir im Moment eine sehr gute Mischung haben. Wann können wir mit dem Ball spielen? Wann müssen wir auch mal dreckig spielen? Weil ich glaube nicht, dass wir jeden Saisonsieg geholt haben, wo wir immer die bessere Mannschaft waren, sondern einfach, weil wir mehr gekämpft haben. Und von der Mentalität einfach und auch von der Teamchemie hat es im Moment sehr gut gepasst, was uns, glaube ich, auch viele Team oder im Team nochmal alle gepusht hat. Wodurch wir auch, glaube ich, einige Punkte noch gewonnen haben. Und deswegen fühlt sich's gut an der Tabellenspitze. Auch mit dem Hintergedanken, dass es natürlich noch nicht durch ist. Besonders, da wir jetzt ja quasi mit einer Niederlage in die Winterpause gegangen sind, was vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, weil davor lief es sehr, sehr gut für uns. Wir haben echt fast alles gewonnen seitdem. Und deswegen, komfortable Situation, aber gewonnen haben wir nichts.
Ja klar, also die Saison ist ja, wie du schon sagst, gerade in der Winterpause. Ihr habt jetzt 18 Spiele, 42 Punkte. Fortuna Köln auf dem zweiten Tabellenplatz hat sogar ein Spiel weniger und 6 Punkte im Durchschnitt hinter euch. Also gewonnen ist natürlich noch nichts. Und wie du schon sagst, Regionalliga, hast du entweder die Zweitvertretungen, die auf einem schönen Rasen spielen, oder die ganzen Dorfvereine. Also wir kommen ja aus Bayern und hatten auch schon einige aus der Regionalliga Bayern. Und die meinen auch, so auf den Dorfplätzen ist es schon eher schwieriger zu spielen, wenn du ein ambitionierter Regionalligist bist. Aber es hat trotzdem seinen Charme, wenn dann vielleicht 5.000 nur da sind und dann die altümliche Vereinskneipe noch da steht am Platz.
Ja, auf jeden Fall. Ich muss sagen, fast schon beeindruckend fand, dass in Bocholt, da standen die Fans wirklich wie bei mir im Heimatverein direkt an der Bank. Und da war dann so eine kleine Gerade, auch kaum Sitzplätze und sowas, und die gingen dann hoch und da waren massig Leute, alles voll von Leuten. Das hat mich schon so ein bisschen an meine Heimat erinnert, sag ich. Und die Duisburger Fans, was ich gehört habe, die waren jetzt nicht zufrieden, weil die haben dann hinter so einer Bande gestanden und wenig gesehen. Aber das ist halt auch ein cooler Charakter. Ich mag sowas. Ich bin auch noch gerne bei mir zu Hause, bei meinem Heimatverein im SV Bommern gucken. Gucke mir eigentlich fast jeden Sonntag da wenn ich kann, vom zeitlichen her, die Heimspiele an oder auch die Auswärtsspiele. Ist ja alles in der Umgebung. Und ich mag es einfach. Und deswegen, das hat schon einen Reiz, da bin ich bei dir. Aber es ist natürlich auch ein Reiz, vor 15, 20, 25.000 im Stein zu spielen.
Ja klar, auf jeden Fall. Und es ist ja euer klares Saisonziel, den direkten Wiederaufstieg in die dritte Liga. Und dann hast du ja jedes Wochenende vor 20.000 deine Spiele. Und ihr habt ja extrem viel auf dem Transfermarkt gemacht mit Bledel und eben jetzt seit heute Maxi Dittgen. Habt ihr euch ja richtig gute Profierfahrung mit eingekauft?
Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube auch schon, dass sie uns weiterhelfen. Wie ich mitbekommen habe, war Pledel jetzt, also wir haben uns noch nicht kennengelernt. Er ist noch in der Reha, deshalb, er hat ja einen Kreuzbandriss beim MSV. Aber was ich gehört habe von den anderen Jungs, die kennen ihn ja teilweise schon, super Typ, der uns auch weiterhelfen wird. Und ich sage auch, dass der MSV, der braucht diesen Aufstieg und im Moment geben das alles, ne? Und wenn halt erfahrene Spieler, die Drittliga-, Zweitliga-Erfahrung haben, Bock haben, diesen Weg mitzugehen, ist für uns ja auch nicht schlecht.
Ja, klar, auf jeden Fall. Und wie gesagt, das sind ja zwei richtig erfahrene Jungs. Bledel hat ja einige Jahre bei unserem ungeliebten Nachbarn verbracht, in Fürth. Dann Ingolstadt, Sandhausen, also Düsseldorf, Mannheim. Also er hat ohne Ende Profi-Erfahrung in den ersten drei Ligen. Und mit Maxi Dittgen habt ihr ja auch nochmal einen Offensiven, der bei St. Pauli Ingolstadt schon beweisen konnte, was er drauf hat. Und er ist ein Duisburger Eigengewächs, ne?
Das stimmt. Ich meine, ich kenne es ja selbst. Ich bin im Ruhrpott aufgewachsen. Ich fühle mich hier sehr wohl. Also, ich habe auch schon andere Kulturen kennengelernt. Und ich sag, wenn man einmal aus dem Pott kommt, dann fühlt man sich auch am wohlsten eigentlich.
Ich glaube, so ist es bei uns Franken genauso. Kommst du einmal aus Franken, dann bist du Franke durch und durch und bist zufrieden, wo du herkommst.
Und ich sage auch, dass es dann wahrscheinlich auch einfacher, dass er dann direkt Fuß fassen wird. Wenn er jetzt hierher kommt, der kennt hier alles, der kennt die Umgebung, kennt den Verein. Das hilft einem Spieler enorm, glaube ich. Und
Ja, klar,
das ist
auf jeden
natürlich auch.
Fall. Und ich kann euch gut einschätzen, dass ihr die Neuzugänge auch gut mit einbindet, integriert in die Mannschaft. Und dann geht es, glaube ich, von selber, wenn alle fit sind. Dann sollte der Aufstieg eigentlich in trockenen Tüchern sein, auch wenn es noch knapp ist von der Tabellensituation her. Aber ihr seid trotzdem der MSV Duisburg und habt trotzdem den Anspruch, definitiv direkt hochzugehen.
Auf jeden Fall. Der MSV gehört auf jeden Fall nicht in die Regionalliga. Das ist für mich mindestens ein Zweitligist von allem, von den Trainingsbedingungen her, vom Umfeld her, von den Fans her, vom Stadion her. Und was man auch sagen muss, Duisburg hat ja jetzt als Stadt nicht den besten Ruf, aber der Verein, die Stadt lebt vom Verein, muss man einfach sagen. Und das merkt man überall, wo man ankommt. Man kommt am Hauptbahnhof an, man kriegt ein riesen Duisburg-Schild direkt vor sich hingestellt, also ein MSV-Schild. Und das merkt man einfach. Die Stadt lebt für den Verein und das stärkt auf jeden Fall nochmal den Zusammenhalt. Und ich find sowas geil, muss ich sagen.
Ja klar, auf jeden Fall. Also man hört zwar im Profifußball immer mehr, dass dieser Zusammenhalt fehlt und es sind nur eingekaufte Profis und was weiß ich. Aber ich glaube so, wie du jetzt sagst, Regionalliga, ihr habt trotzdem einen neuen Kader, nicht mehr so Profi, zwar immer noch auf Profiniveau, aber trotzdem ist der Zusammenhalt in unterklassigeren Ligen, glaube ich, enger als so in den Top-Ligen.
Also, was ich jetzt mitbekommen habe, sind ja auch die Zuschauerzahlen deutlich höher als die letzten Jahre im Schnitt, was ja auch schon mal ein Argument dafür ist. Und was ich glaube, dass der Verein vielleicht auch mal so einen kleinen Neuanfang brauchte, weil er hat jetzt jahrelang im Mittelfeld oder im unteren Drittel der dritten Liga gekämpft, quasi schon im Abstieg. Und das ist ja auch eigentlich kein Anspruch für den Verein. Der Verein muss höher hinaus. Und manchmal ist es vielleicht besser, wie bei einzelnen Spielern, auch mal für den Verein, vielleicht einmal einen Schritt nach hinten zu machen und dann vielleicht wieder zwei nach vorne.
Auf jeden Fall. Und man sieht es ja jetzt an den anderen Aufsteigern, die die letzten Jahre in die dritte Liga aufgestiegen sind. Ein Teil davon hat sogar den Durchmarsch in die zweite Liga geschafft. Und ich würde es dem MSV wünschen. Jetzt nicht nur, weil ich gern mal wieder gegen den MSV spielen sehen würde, den Club. Aber allgemein, der Verein, der hört mindestens in die zweite Liga. Und wie ich ja am Anfang schon gesagt habe, Traditionsverein durch und durch und war eigentlich jahrelang immer unter den ersten zwei Ligen, bis dann eben dieser eine Bruch kam. Und wie du schon sagst, die letzten Jahre eigentlich immer gegen den Abstieg gekämpft. Vielleicht hilft euch der neue Anfang und vor allem findet ihr vielleicht in einem halben Jahr noch mehr zusammen, dass ihr dann die dritte Liga rockt.
Das ist das Ziel. So kann man das abschließen.
Perfekt, dann habe ich auch schon mal einen Folgentitel. Und jetzt schauen wir mal auf deine persönliche Saison bisher. Du hast aktuell wettbewerbsübergreifend 10 Einsätze, ein Tor und zwei Vorlagen. Als Offensivspieler wegen Mauer, oder?
Ja, also es lief, kann ich ja auch offen ehrlich sagen, es lief nicht komplett wie erhofft. Von der rein sportlichen Seite, ich hätte gern erstmal noch mehr gespielt und natürlich auch mehr gebombt, wie man so schon sagt. Ja, aber ich muss aber auch sagen, ich fühle mich unglaublich wohl in der Mannschaft. Ich glaube, ich habe mich noch nie so wohl gefühlt in der Mannschaft, was von den reinen Charakteren angeht. Also ich habe einige Freunde schon gefunden, mit denen ich auch privat viel mache und wo auch das Training einfach, du gehst ins Training rein und du hast immer Spaß. Klar, man will spielen, aber zusammen gewinnen und sich zu verbessern, das ist geil. Und ich merke das auch im Training. Es gab am Anfang eine Phase, wo ich habe erst in der Startelf gespielt, dann wurde es weniger und dann macht man sich so Gedanken, woran liegt es denn sowas? Dann macht man sich vielleicht sogar zu viel Gedanken, zu viel Kopf um alles und warum das, warum dies, warum jenes. Aber ich habe dann einfach meine Lage angenommen und weitergemacht. Und ich habe einfach gespürt, wie ich immer besser wurde. Das wurde dann auch am Ende wieder mit Einsätzen belohnt. Und ja, für mich ein absolutes Highlight. An meinem Geburtstag, Ende November in Uerdingen, wurde ich eingewechselt beim 0-1, habe dann das damit 2, hab ich das 2-1 vorbereitet. Habe das Ding da gezogen. Abends habe ich meinen Geburtstag gefeiert, aber die Hälfte der Mannschaft war anwesend. Ich habe alle eingeladen, manche waren wahrscheinlich noch kaputt. Aber das ist geil. Und das ist, was uns auch ein bisschen ausmacht. Und daher kann ich trotzdem sagen, dass ich es nicht bereue, zum MSV gegangen zu sein, obwohl es jetzt vielleicht von der Ausbeute her und von der Spielzeit noch nicht so lief, aber es ist ja auch noch, ist ja noch Zeit.
Ja, auf jeden Fall. Und jetzt hast du schon mal eine Frage vorweggenommen, wo ein Follower gefragt hat, was dein bisheriges Saisonhighlight war. Aber das hast du uns jetzt gerade schon vorweggenommen. Aber es ist natürlich geil, wenn du an deinem Geburtstag reinkommst, Vorlage machst, ihr gewinnt das Ding gegen den KFC Uerdingen. Ist doch überragend.
Ja, vor ausverkauftem Haus und nach dem Spiel hat Pat Cusack noch in der Kurve meinen Namen angestimmt. Es war auch immer ein cooler Moment, muss man sagen. Ich glaube, es waren ja auch von den 10.000, die da waren, bestimmt 6.000, 7.000 Duisburger. Das bleibt dann im Kopf und da hat man schon ein bisschen Gänsehaut auch dabei.
Ja klar, auf jeden Fall. Dann hoffe ich mal, dass ich an meinem Geburtstag am Samstag auch so viel Glück habe. Ich bin ja Jugendtrainer und wir spielen bei so einem internationalen Turnier mit als Dorfverein gegen Aschaffenburg und Eldersdorf. Alles ehemalige Regionalligisten, beziehungsweise Aschaffenburg ist ja noch Regionalliga, die spielen alle gegen uns. Und am Sonntag dann gegen Wolfsburg, Karlsruhe und Rapid Wien. Dann hoffe ich, dass ich auch von meinen Kids beschenkt werde.
Ja, aber gerade sagen, so ein Sieg gegen Rapid Wien, das kann nicht jeder von sich behaupten, ne? Also, das ist doch mal ein
Ich
Ziel.
glaube, das schaffen wir nicht. Wir spielen Kreisklasse, also in der U13-Jahrgang, also Kreisklasse und Rapid Wien, wir müssen ehrlich sein, die spielen in der Jugend schon Bundesliga.
Ja, Rapid hat eine sehr gute Jugendarbeit, muss man sagen. Das ist, es wird schwierig, aber ich glaube, für die Jungs ist es auch ein geiles Highlight. Und manchmal spielt man nicht ums Gewinnen, wenn man solche Gegner hat in der Klasse. Denn ich glaube, Bayern hat jedes Jahr ein Testspiel in der Vorbereitung. Hilf mir kurz auf die Sprünge, gegen wen spielen die? Wo die, das erste Spiel immer. Da gewinnen die dann immer 24-0 oder mal 19-2. Aber ich glaube, für die Spieler, gegen die spielen, das ist denen ja vollkommen egal. Aber das ist für die ein Highlight, einfach gegen die zu spielen, weißt du?
Ja, klar, auf jeden Fall. Meine Kids haben schon gesagt, Sascha, wir sind ehrlich, wir kriegen eh auf die Fresse, auf Deutsch gesagt, aber wenn wir nur ein Tor gegen irgendeine der Profimannschaften schießen, ist das schon für uns das Highlight schlechthin und allein die Erfahrung, dass man gegen den KSC oder Wolfsburg oder eben Rapid Wien spielt. In unserer Gruppe ist es ja noch Salzburg und irgendeine Mannschaft aus Polen dabei, Eintracht Frankfurt, Greuther Fürth. Also das sind wir, ich weiß auch nicht, wie wir da reinkommen sind, aber wir sind dabei und jetzt an meinem Geburtstag dürfen wir gleich am Samstag das Vorturnier spielen und am Sonntag dann eben die Goldrunde. Das war, glaube ich, Highlight genug.
Rotach Egern heißen sie. Ich wollte es mal nachgucken für die, die sich jetzt selbst gefragt haben, wie heißen die nochmal gegen die Bayern da jedes Jahr die 20 Dinger reinhaut. Aber, na.
Aber du hast
Aber.
recht, ja, ich habe nämlich auch gerade geschaut.
Das ist doch aus deiner Gegend, oder? FC Rotach Egern?
Ich glaube, das ist eher im Münchner Raum oder in Bayern. Wir sind ja Franken und Bayern und Franken, was schon, das vergleicht
Ja,
man nicht
okay.
gern.
Ja, dann tut's mir leid. Ich dachte, es
Kein
ist
Problem.
irgendwo bei euch.
Ja gut, dann haben wir jetzt das Aktuelle ziemlich gut abgearbeitet. Du hast gesagt, du willst definitiv in der Rückrunde wieder mehr angreifen und auch mehr Bomben, wie du selber so schön gesagt hast. Ziel ist der Aufstieg, ganz klar. Und dann würde ich sagen, starten wir schon in den zweiten Teil, und zwar deine Karriere, wie alles angefangen hat. Und natürlich, das ist unsere Standardfrage an alle unsere Profis, wie bist du eigentlich zum Fußball gekommen?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es durch meinen Vater war, der selbst früher Profifußballer war und mich dann immer mit auf den Sportplatz genommen hat. Oder der hat mir im Garten immer gezockt, wir haben im Urlaub am Strand gezockt, wir haben überall eigentlich Fußball gespielt. Also anders kann ich es mich erklären.
Okay, und wie du schon gesagt hast, du kommst vom SV Bommern, ist dein Heimatverein. Da hast du auch bis 2015 in der Jugend gezockt. Nimm uns doch mal mit. Also mir sagt der Verein einfach 0,0. Ja. Ist der Verein ambitioniert? Spielt er eher Unterklasse, also richtig weit unten, oder schon, kann man sagen, Kreisliga-Niveau? Wie war deine Jugendzeit allgemein, und nimm uns einfach mal mit.
Ja, also mein Verein, erstmal, wenn ich zum ersten Mal kommen will, der bedeutet mir immer noch sehr viel. Einfach einige Freunde spielen von mir noch da. Ich bin dem Verein sehr verbunden. Bin da auch selbst noch engagiert. War zwischenzeitlich mal ein halbes Jahr in der Jugend oder auch bei der ersten Mannschaft habe ich ausgeholfen. Als Co-Trainer natürlich, nicht als Spieler. Und in der Jugend, ich habe bis zur D-Jugend da gespielt. Bin nie gewechselt. Ich würde bescheiden sagen, dass ich schon immer relativ viel Talent hatte und auch einfach mal Treffer, einfach mal sagen, dass ich schon kein unbeschriebenes Blatt war, so im Kreis Bochum. Also es wo man jetzt in Witten, das ist eine kleine Stadt im Ruhrgebiet, so zwischen, mit so einem Dreieck zwischen Bochum und Dortmund, kann man es beschreiben. Aber habe mir dann immer gedacht, wenn ich den Schritt mache, will ich nicht so einen halben Schritt machen. Wir haben immer in der Kreisliga gespielt und dann gibt es ja immer die Vereine in der Landesliga oder in der Bezirksliga. Aber ich habe gedacht, wenn ich den Schritt mache, dann richtig. Und dann hat der VfL bei mir angeklopft und ich habe mich dann kurz gezeigt da, durfte da mal ein, zwei Mal vorbeischnuppern und dann wollten sie mich gern haben. Und ich würde sagen, im ersten halben Jahr war es schon noch eine Gewöhnungssache, weil ich komme von der Kreisliga, also ich habe da manche Passübungen gar nicht verstanden, weißt du? Das ist, wie es so ist. Und habe dann dementsprechend auch nicht so viel gespielt. Dann macht man sich im Winter schon Gedanken, oh, okay, jetzt weiß ich nicht, ne? Und irgendwie seitdem, es war in der U14, als ich da hingegangen bin. Und seitdem, das ist das erste Jahr C-Jugend, Stahlberg hoch. Ich habe dann in der Rückrunde U14 direkt 4 Tore gemacht, in der U15 war ich auf einmal gesetzt. War, glaube ich, drittbester Torschütze der Liga. U16 Torschützenkönig in der Westfalenliga, wie sie damals hieß. In der U17 super gebombt und ist immer weiter. Und dann in der U19 war es dann so, da ich dann als Junger mein erstes Mal beim Profis sein durfte, auch schon Testspiele mitgemacht habe. Und dann kam ja die Corona-Zeit, die Corona-Krise erstmal, wodurch der ganze Spielbetrieb in der Jugend lahmgelegt wurde. Ich hatte das Privileg, dann bei den Profis mittrainieren zu dürfen. Die hatten ja so ein Sonderrecht. Und dann habe ich als Jugendspieler schon mein Debüt in der zweiten Liga gefeiert. Ja, und dann hatte ich beim VfL auf meinen Profivertrag. Das war irgendwie, ich wusste auch gar nicht, wie mir geschieht. Das war einfach so fließend und es lief einfach. Und ich wusste auch gar nicht, wieso es lief. Und es hat einfach geklappt, weißt du? Und ja, da kann ich dazu auch gar nicht sagen. Ich muss mir nur kurz auf die Sprünge helfen. Das war die zweite Frage nochmal.
Ich glaube, wie auch dann deine Jugendzeit beim SV Bommern war, aber da hast du uns ja schon mega gut mitgenommen und auch schon zum VfL Bochum, was meine nächste Frage dann gewesen wäre, weil über die Jugend, der Transfermarkt, findest du erst ab der U19 was, wo du dann 9 Buden gemacht hast in 24 Spielen. Aber wie du schon sagst, dann kam Corona, das Thema hatte ich mit dem letzten Gast auch schon, der war nämlich auch U19 Stammspieler und auf einmal war der Spielbetrieb lahmgelegt im kompletten Amateur- und Jugendbereich. Aber du hattest dann das Privileg, eben bei der ersten Mannschaft mitzumachen. Wie war das auf einmal für dich? Ich meine, du warst 17, 16, 17, 18, warst ein junger Hupfer, meinst, okay, in der Jugend bin ich echt krass, aber jetzt kommen hier 30-Jährige, die mich wahrscheinlich zum Frühstück verspeisen, auf Deutsch gesagt. Wie hast du dich da zurechtgefunden?
Also, ich bin schon fast mein ganzes Leben immer Bochum-Fan gewesen, also ich habe das auch alles immer verfolgt. Und kannte somit die meisten Spiele auch. Und das war für mich auch dann irgendwie, man denkt sich immer so, okay, du siehst sie im Fernsehen, das sind ja so höhere Wesen, denkt man ja fast schon, ne? Aber menschlich top. Ich habe als erstes dann Toto Lucia kennengelernt, damals ja schon ein erfahrener Spieler. Also ich glaube, ich habe noch nie einen besseren Captain oder auch einen besseren Menschen kennengelernt im Fußball. Das ist wirklich Wahnsinn. Du wirst direkt aufgenommen und klar, es gibt auch eine kleine Hierarchie, dass man als Jüngerer ein bisschen mehr macht und man sollte jetzt vielleicht nicht so den Dicken aussehen lassen, ne? Aber ich finde, ich habe mich da gut untergeordnet und so wurde ich super aufgenommen. Das war für mich ein Traum und ich war auch immer drin. Das muss man vorher sagen. Und ich bin super dankbar für alles, wie es gekommen ist. Und ich kann dazu nur sagen, der VfL ist meine Heimat, ist einfach mein Verein. Und die Leute, die da sind, die haben sich die letzten Jahre einfach komplett abgeackert, was man mitbekommt, hinter den Kulissen auch. Und deswegen steht er mich für mich verdient da, wo er jetzt ist, in der Bundesliga. Und ich hoffe, dass es so bleibt.
Das hoffe ich natürlich für dich als VfL-Fan natürlich. Aber ich denke, Bochum wird sich irgendwie retten mit unserem ehemaligen Sportvorstand Dieter Hecking, weil seitdem er da ist, läuft es ja auch schon wieder ein wenig besser.
Ja, das muss man sagen. Also, was ich mitbekomme, ich habe ja noch mit einigen Spielern Kontakt. Super Typ, menschlich überragend, das, was er jetzt gemacht hat, trägt Früchte, sag ich mal. Und die Spieler glauben wieder dran, der Verein glaubt wieder dran, die Stadt glaubt wieder dran. Also für mich wäre ein optimaler Sommer, wenn ich vielleicht sogar auf Mallorca mit dem MSV und den VfL-Jungs dann den Klassenerhalt feiern würde. Den Aufstieg im MSV und den Klassenerhalt im VfL.
Auf jeden Fall, das wäre natürlich überragend. Das wäre schon wieder der zweite Folgentitel, was mir im Kopf rumschwört.
Hat ja jetzt eine Riesenauswahl schon, ist ja Wahnsinn.
Ja, dann kommen wir doch einfach mal zu der Saison, wo du eben schon auch erwähnt hast, so nebenbei, dein Zweitligadebüt. Ich meine, es war 7 Minuten. Du warst davor schon gegen meinen Club auf der Bank gesessen. Dann im zweiten Spiel, wo du das zweite Mal dabei warst, auswärts in Sandhausen. Es ist die 83. Spielminute und der junge Lewis Hartwig kommt rein. Nimm uns mit. Wie waren die Emotionen dabei?
Boah, also ich erinnere mich genau an den Moment, wie ich mich hinter dem Tor warm gemacht habe. Sandhausen. Es gibt schönere Flecke auf der Erde, muss man auch sagen. Ne? Ist einfach so, besonders in der Corona-Zeit ohne Fans. Aber ich weiß noch, ich habe mich hinter dem Tor warm gemacht. Und dann läuft es meistens so, dass unser Torwarttrainer damals, Peter Greiber, hat immer die Tafel hochgehalten mit der Nummer, die reinkommt. Oder das Trikot hochgehalten. Auf einmal sehe ich dann meine Nummer. Und das war für mich einfach, ich so, oh, jetzt geht's los, habe ich mir gesagt. Und dann bin ich da zur Bank gelaufen, habe mir noch vom Trainer was angehört. Stand 0-1, also wir haben 1 hinten gelegen gegen 1000. Waren ja damals in der, ich glaube, so in der Pole Position sogar, auf dem ersten oder zweiten Platz, also auf jeden Fall im Aufstiegsrennen. Und ich weiß nicht, dann gehst du auf den Platz und spielst du halt, ne? Das ist dann irgendwie, ich weiß auch nicht. Man muss auch sagen, vielleicht ist es auch einfacher als junger Spieler, wenn du dann direkt in ein Spiel reinkommst, wo es keine Fans gibt. Weil ich glaube, es macht schon nochmal einen Unterschied, wenn du dann dein Debüt, extrem gesagt, jetzt vor 80.000 in Dortmund gibst oder vor 0 Zuschauern in Sandhausen, damals in der Corona-Phase. Und wir haben dann direkt das 1-1 gemacht. Das ist ja schon mal auch nicht schlecht. Ich habe es zwar nicht gemacht, aber dabei zu sein schon mal, ich habe den Ball aus dem Tor geholt und war irgendwie, oh, jetzt geht's ab, was passiert hier? Und mich unvergesslicher Moment. Ich erinnere mich an fast jede Sekunde und die Erinnerung wird mir auch keiner mehr nehmen. Da bin ich sehr glücklich drüber.
Ja klar, auf jeden Fall glaube ich dir, vor allem die Emotionen, da das erste Mal deinen Namen dann auf dem Trikot zu sehen, hey, ich muss jetzt rein, glaube ich dir vor allem, ihr habt dann 1-1 gespielt in Sandhausen und Sandhausen ist meiner Meinung nach, also es soll jetzt nicht scheiße klingen oder so, aber ein echt ekelhafter Gegner, also
Ja,
die spielen keinen
besonders in
schönen Fußball.
Sandhausen. Ja, auch kein überragender Rasen. Aber irgendwie, ich finde, der Verein, der kann schon was, muss man sagen. Einfach weil er extrem heimstark ist und extrem eklig zu bespielen. Und ich glaube, so Vereine, wo du sagst, wenn du ja schon hinfährst und sagst, oder wo jeder weiß, ich meine, du hast es ja auch gemerkt anscheinend, das ist ein ekliger Gegner. Und ich glaube, genau das wollen die auch. Genau das wollen die hören und davon leben die auch ein bisschen. Und das finde ich auch gut, weil Bochum in der Bundesliga auch im Moment so lebt, weißt du? Jeder fährt nach Bochum und denkt so, boah, das ist eklig. Die haben nicht die größten individuellen Spieler, nicht die besten, aber wenn du da spielst, das sind Kämpfer, muss ich sagen.
Auf jeden Fall, die haben sich ja nicht umsonst so lange in der zweiten Liga gehalten, bis eben dann doch irgendwann der Abstieg kam.
Ja, genau. Und ich glaube, jetzt sind sie wieder. Also, die haben Ambitionen, wieder hochzugehen. Das ist natürlich eine andere Rolle jetzt, wenn du dann das Spiel teilweise machen musst. Wir haben jetzt ein Trainingslager gegen die gespielt, da konnten wir sogar 1-0 gewinnen. Muss man natürlich mal aufpassen, Trainingslager. Ich glaube, die haben sogar noch ein bisschen durchgemischt und hatten danach noch gegen Hertha ein Spiel, wo sie dann in der quasi A11 gespielt haben. Deswegen darf man es überwerten. Aber da merkt man schon, dass da was entstehen kann, sag ich mal. Und die haben dann auch schon individuelle Spieler, wo du sagst, boah, die könnten auch, mit denen könnten sie auch in die zweite Liga gehen.
Auf jeden Fall, also der Kader ist ja eigentlich relativ geil zusammengestellt, auch jetzt mit dem Dominik Baumann, der auch mal aus Nürnberg war, der auch jedes Mal knipst mit gefühlt seinen 1,50, also im Fernsehen schaut er aus wie 1,50, aber seine Kopfballtore macht, also ist ein Tausend, hat er schon was aufgebaut.
Ja, ich habe das ja auch dann so ein bisschen verfolgt, wenn mich interessiert hat. Ich gucke mir gerne vor dem Spiel an, wer spielt da so, selbst wenn es so ein Testspiel ist. Und wo kommen die her, was sie für eine Vita haben und ne, wie die halt auch vom Spielstil sind. Und wenn du einen Spieler, einen Mühling, der bei Kiel war, oder auch einen, ich fand den Zander hinten rechts ziemlich gut, oder einen Kreuzer, der auch in der zweiten Halbzeit hinten rechts gespielt hat, das sind Spieler, wo du sagst, boah, gute Kicker. Oder auch ein David Otto vorne drin. Mit denen das sind für mich Spieler, die mit denen würde ich blind in die zweite Liga gehen.
Auf jeden Fall. Und wie du schon sagst, Sandhausen macht ja den richtigen Weg gerade. Hier oben die Spitze ist ja eh extrem eng. Da habe ich mich auch damals mit dem Steven Ruprecht unterhalten, der bei Magenta Experte ist. Der war bei uns auch zu Gast und er meinte, das Jahr ist er verdammt eng und er will sich gar nicht festsetzen, wer am Ende des Tages aufsteigt. Weil du hast ja mit Cottbus, Dresden, Saarbrücken. Okay, wir haben Sandhausen zu hoch gelobt, die sind 13.
Ja, aber du musst bedenken, hätten sie jetzt gewonnen, dann wären sie auch auf dem 7. oder auf dem 6. oder 8., glaube ich, ne? Dann wären sie oben dran. Das ist halt immer so, die haben jetzt am Wochenende verloren, aber in der Winterpause waren sie halt immer noch oben dran. Das ist dann, die sind näher oder ziemlich genau gleich an oben als an unten. Oder in der dritten Liga, wie du sagst. Ingolstadt, glaube ich, noch oben dabei. Rostock hat Ambitionen, die auch einen neuen Trainer haben. Den ich, muss ich sagen, den finde ich echt gut. Der hat uns noch gegen Paderborn, als er war noch bei Paderborn 2 in der Saison, hat uns schön unsere ersten Niederlage zugefügt. Ich glaube, Daniel Brinkmann, der spielt guten Fußball und das merkt man in Rostock auch. Und ich sage jetzt mal so, als ich weiß nicht, was Hot Take nennen kann, weil die sind jetzt nicht ganz umgeschrieben, aber sind ja noch 7 Punkte vom direkten Aufstieg entfernt. Ich glaube, Dresden und Rostock machen das direkt.
Du bist der Erste, wo Rostock mit reinnimmt. Also ich war für Saarbrücken, weil ich finde, dass die auch seit Jahren einen geilen Fußball spielen. Noch dazu sind da zwei Podcast-Gäste von uns, also mit Philipp Menzel und Till Schumacher, denen ich den Aufstieg auch gönnen würde. Und ja, gut, Cottbus kann ich mir auch vorstellen, dass sie noch einbrechen werden, obwohl sie sich jetzt mit Engelhardt verstärkt haben im Sturm.
Ja,
Ja, Rostock
das
kann
stimmt.
man, glaube ich, mitnehmen, aber die Saison ist ja noch lang, es sind ja noch 18 Spieltage, also noch mehr als bei, genauso viel wie bei euch. Also schauen wir mal, was da noch rauskommt.
Ja, bin ich auch gespannt.
Gut, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, aber das ist ja das Schöne an einem Podcast.
Tut mir leid, geht auch
Kein
nicht.
Problem. Die Saison nach deinem Debüt würde ich eigentlich, glaube ich, wen rauslassen, weil da warst du sehr, sehr lange verletzt mit Adduktoren-Problemen und hast eigentlich so gut wie gar nicht gespielt im Herrenbereich. Du hast 1 Minute am letzten Spieltag gegen Union Berlin bekommen. Möchtest du da ein paar Worte über die Saison verlieren?
Ja, also ich hatte eine Schambeinentzündung. Das ist eine Scheißverletzung, kann man nicht sagen. Also war ich mehrere Monate raus und ich hatte mir schon Chancen ausgerechnet, war in der Vorbereitung habe ich es gut gemacht eigentlich. Da hatten wir noch so ein Testspiel gegen Dortmund, wo wir dann auch mit vermeintlich, das kann ich ja nur sagen, wie es vorher war, mit sehr vielen Stammspielern, die in der letzten Saison gespielt haben, und da durfte ich auch erstmal von Anfang an ran, dann eine Halbzeit bekommen. Jetzt spielt es auf einmal gegen Leute wie Reus hat damals gespielt, oder ich weiß nicht. Kobel war im Tor, weißt du? Solche Spieler. Und dann fällt halt monatelang aus, und ich habe das dann auch ehrlich gesagt nicht geschafft, da so Fuß zu fassen, was natürlich auch als junger Spieler schwierig ist. Besonders da wir, glaube ich, auch den mit Abstand ältesten Kader hatten in der Bundesliga, und erstmal das oberste Ziel war Klassenerhalt. Und da jetzt so verständlicherweise auch auf erfahrene Spieler. Umso dankbarer bin ich, dass ich dann trotzdem mein Bundesliga-Debüt geben durfte. Da bin ich auch Thomas Reis. Werde ich auf ewig dankbar sein, weil ein Bundesliga-Debüt, das nimmt mir keiner mehr. Das ist ein Lebenstraum, der wahr geworden ist, egal wie lange es war. Ich glaube, mit Nachspielzeit waren es am Ende 8 Minuten, aber 8 Minuten Bundesliga, ich glaube, dafür würde ich meine Karriere wahrscheinlich 3 Jahre früher beenden, für diese 8 Minuten. Das kann ich darüber nur sagen.
Ja, klar, auf jeden Fall. Ich meine, natürlich ein scheiß Jahr mit der Verletzung. Schambeinverletzung ist ja eh extrem, sage ich mal, hartnäckig. Und vor allem, du bist ja einige Monate ausgefallen. Aber umso schöner, dass du dann trotzdem am letzten Spieltag dein Debüt in der höchsten Klasse feiern konntest. Ich glaube, wie du schon sagst, das erlebt man nicht so oft. Jeder will Fußballer werden, aber ich glaube mal, den Traum in der ersten Liga zu spielen, ist ein Traum, wo dann in Erfüllung gegangen ist und dir niemand mehr nehmen kann.
Genauso ist es. Und das werde ich für immer mitnehmen. Das werde ich für immer auch im Herzen behalten, sage ich sogar, für den VfL in der Bundesliga gespielt zu haben. Und vielleicht wird es auch nochmal passieren. Wer weiß. Ne? Das ist das Ziel. Aber ich habe es schon mal in der Tasche. Und da bin ich sehr glücklich drüber.
Auf jeden Fall, ich meine, du bist ja erst 22, also du bist genau wie der Nils, 2002er Jahrgang. Ich hätte ein
Genau.
Trainer sein können, weil den Nils habe ich eben trainiert, von der U7 bis zur U13. Oh, und ich bin 93, also ich komme mir schon wieder verdammt alt vor, also 93er Jahrgang. Bevor man es hier falsch versteht, ne?
Ja, ach, ich bin da, glaube ich. Für mich 93, ich rechne es lieber nicht aus, aber ich kenne Leute, die spielen noch. Toto Lucia, ist hat, glaube ich, eine 8 vorne, wenn ich mich nicht irre.
Ich glaube auch, aber ich habe vor 2 Jahren mit der Geburt meines Sohnes, der jetzt anderthalb ist und im Mai 2 wird, aufgehört mit dem Fußballspielen, weil das ist einfach alles zu viel geworden. Fußball, Podcast, Familie, Trainer sein, also musste ich irgendwas streichen, und dann habe ich den Fußball aufgehört.
Ja, ich glaube, so wie ich es jetzt gehört habe, das auch mit internationalen Turnieren, ich glaube schon, dass du schon ein bisschen fürs Trainer sein lebst für die jungen Leuten. So wie ich es jetzt mitbekommen habe.
Ja,
Aber ich
auf
glaube.
jeden Fall. Ich meine, ich habe mit 15 oder 16 angefangen, Co-Trainer zu machen. Und es sind jetzt 17. Ich bin in meiner 17. Saison als Jugendtrainer mit verschiedenen Jahrgängen.
Ja, guck mal. Also ich glaube, dann hast du eine Herzensentscheidung getroffen. Und irgendwann muss man auch mal sagen, ist auch Schluss. Und dann musst du ja auch, wenn du sagst, ein Kind bekommen, dann kann man ja nicht alles machen.
Ja,
Da
nee.
setzt du gute Prioritäten. Und
Danke.
ich glaube, deine Frau hat auch dann gesagt, danke, dass du noch ein bisschen Zeit hast. Weil
Ja,
sonst,
mehr
wenn du
oder
noch Fußball
weniger.
gespielt
Sie
hättest. Ne?
ist auch im Verein integriert und macht die Teammanagerin meiner U13, der U11-3 und der F1 und macht nebenbei noch die Turnierplanungen für unseren Wintercup und Sommercup. Also die ist auch voll integriert.
Ja gut, also ich muss sagen, dann ist ja klar, was mit dem Sohn passiert, ne?
Er hat schon ein TSV Wolgastorf-Trikot mit seinem Geburtstag und seinem Namen hinten drauf und dem Wappen vorne drauf.
Ich dachte, da kann er sich auch nichts mehr aussuchen. Da hat er schon mal eine Entscheidung mit ihm abgenommen.
Mehr oder weniger. Also solange er, sag ich mal, irgendeinen Sport macht, ist mir egal, ob Fußball, Handball, Tennis, Hauptsache er macht Sport.
Ja, das ist schon mal ein guter Punkt, würde ich sagen.
Aber zum Club haben wir ihn schon bekannt, weil Jan Reichert sagt dir bestimmt was.
Hilf mir nochmal auf die Sprünge.
Der Torwart die aktuelle Nummer 1 vom Club.
Ach ja, klar.
Ja, den kennt er mittlerweile, also den hat er schon zweimal persönlich kennengelernt, weil wir seit dem Podcast vor 2 Jahren immer noch in Kontakt sind, der Jan und ich. Der war auch schon mal bei uns am Sportplatz unten und den kennt er, und jetzt, wenn er ihn im Fernsehen sieht, also er darf ja kein Fernsehen schauen, außer im Club, weil ich will den Club schauen. Und immer wenn er einen Jan sieht, dann sagt er immer, Papa, da, Jan. Ja.
Ja, guck mal, hat er auch keine Chance mehr, dich dem Verein auszusuchen, wenn ich ehrlich bin.
Nee, nee. Aber jetzt sind wir schon wieder abgeschweift. Aber es ist doch schön.
Ja, ich will auch ein bisschen was über dich und erfahren. Das ist doch auch mal. Oder die Podcast-Hörer wollen auch was über dich erfahren.
So. Ja. Also, jetzt kommen wir wieder auf dich zurück, weil es geht ja heute um dich. Und zwar, nach dem Jahr Verletzung und Bundesliga-Debüt kam aber dann die Entscheidung, hey, ich möchte endlich im Herrenbereich richtig angreifen und auch auf Profiniveau im Erwachsenenbereich spielen. Und bist dann ins Nachbarland verliehen worden, zum SKN St. Pölten, in die zweite österreichische Liga. Ich persönlich kenne die zweite Liga Österreichs, weil ich habe Kumpels aus Ried und war auch schon zwei, dreimal selber im Stadion. Ich weiß, welches Niveau die zweite Liga hat. Ich glaube, für dich war es ein Kulturschock erstmal, weil die zweite Liga ist meiner Meinung nach keine Fußballliga, sondern eine Kampfliga, was viel über Kampf ist und wenig über Fußballerische.
Ja, also man muss natürlich auch sagen, in Österreich, erstmal von meiner Infrastruktur ist es ganz anders, weil es gibt einfach nicht so viele Fußballfans wie in Deutschland, logischerweise, es gibt weniger Leute, also auch weniger Fußballfans, und das merkt man halt auch an den Stadien und auch an dem Umfeld, sag ich mal. Es ist in Österreich viel aufgeteilt auf Rapid, Austria und Sturm, würde ich sagen, und dann spielst du halt, dann lohnt es sich halt auch für viele Vereine auch kein großes Stadion zu haben. Und dann spielt er da auch mal vor 1, 2000 nur. Das ist dann halt mal so. Wobei ich noch das Glück hatte, in St. Pölten hat er ein ordentliches Stadion, auch sogar ein europataugliches Stadion. Und wir hatten immer unsere 2, 3000 Grundfans plus halt Auswärtsfans und alles. Aber ich fand den Schritt super, muss ich sagen. Das lief damals alles über Jan Schlaudraff, der mich angerufen hatte. Super Typ, kann ich nur sagen. Ich glaube, er ist jetzt inzwischen nicht mehr im SKN. Ich hätte danach noch ein bisschen Kontakt zu ihm, aber ich hoffe, dass er noch einen neuen Job bekommt, weil er menschlich einfach überragend war. Er hat mich dann dazu geholt, was für mich ja auch erstmal ein Schritt war. Das erste Mal von zu Hause weg mit, ich glaube, 18 war ich da, 18, 19. Und ja, das war richtig gut. Ich habe in Wien gelebt. Falls jemand mal überlegt hat, irgendwo ins Ausland zu ziehen, ich kann Wien empfehlen. Wien ist für mich ein Traumort gewesen. Da würde ich jederzeit wieder hinziehen. Wenn ich keinen Fußball spielen würde, würde ich auch sogar Wien einfach mal als Ziel ausgeben. Weil für mich ist das top. Es war überragend. Du hast in Wien alles, was du brauchst. Und für sowas ist es ja auch ganz cool, dass du neue Dinge kennenlernst. Kommst mal aus dem gewohnten Umfeld raus, besonders aus dem Pott raus, weißt du? Das ist was ganz anderes. Und falls wenn so eine Möglichkeit auch da ist, dann habe ich es ergriffen. Und das lief ja richtig gut für mich. Das Jahr, muss ich sagen, das war ein super Schritt und den habe ich voller Freude gemacht. Wir sind leider nicht aufgestiegen damals, hatten noch die Chance, kurz vor Schluss. Waren, glaube ich, drei Spieltage vor Schluss noch Erster und haben dann ein bisschen gepatzt. Aber trotzdem, ein super Jahr und ich habe immer noch mit einigen Leuten aus St. Pölten Kontakt, die größtenteils auch noch irgendwo in der Nähe der Spielen in Österreich. Cooler Club, coole Leute, das kann ich dazu sagen.
Perfekt, ja, wie du schon gesagt hast, für dich lief es ja überragend. 28 Spiele, 12 Tore, 6 Vorlagen. Also du konntest dich endlich mal im Herrenbereich auch beweisen, auch wenn es in Anführungszeichen nur Österreich war, aber ich finde trotzdem, für einen 18-, 19-Jährigen war der Schritt eigentlich, glaube ich, genau richtig und du konntest dich endlich mal zeigen.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde den jederzeit wieder so machen und ich würde auch jedem empfehlen, man muss ja nicht immer, wenn man vom Erstligisten kommt, in die zweite Bundesliga gehen, sondern man kann auch mal in die dritte Liga oder in die zweite österreichische gehen. Hauptsache man spielt und durch Spielen wird man glücklich und man damit Selbstbewusstsein als ersten Schritt im Herrenbereich. Also jeder, der aus der Jugend rauskommt, sollte erstmal gucken, dass er irgendwie in Spielzeit kommt. Meine Meinung.
Auf jeden Fall. Und das war ja, wie du schon sagst, der richtige Schritt. Und in dem jungen Alter Spielpraxis, Spielpraxis, Spielpraxis. Am besten in einer ersten Mannschaft und nicht wie manche, wie du ja selber mitbekommst, in der Regionalliga, Paderborn 2 und so weiter. Sondern ich glaube, du hast viel mehr Mehrwert, wenn du in einer ersten Mannschaft spielst. und auf einem höheren Niveau als jetzt bei vielen zweiten Mannschaften. Das soll jetzt nicht schlecht gegenüber den zweiten Mannschaften sein, aber ich glaube, mehr Erfahrung nimmst du mit. Wie du sagst, wechsel lieber doch ins Ausland, in eine zweite Liga, aber du kannst in einer vollen Herrenmannschaft spielen.
Ja, wobei ich sagen muss, dass ich dieses U23-Konzept eigentlich, ich finde es nicht schlecht, weil du gibst halt vielen Jungs noch die Perspektive und die Möglichkeit, was sich zu machen noch und sich noch weiterzuentwickeln, weil es gibt auch einfach Spätzünder, die vielleicht ein, zwei Jahre noch brauchen und dann halt erst explodieren. Und ich sage, wenn Bochum damals schon eine U23 gehabt hätte, für mich wäre es noch besser gewesen. Hätte ich schon ein halbes Jahr vorher ein bisschen Spiele machen können, Einsatzminuten sammeln können. Und das ist einfach so. Für mich beste Beispiel, jetzt wenn ich wieder auf meinen Heimatverein gucke, auf dem VfL, Tim Oermann, der hatte auch im ersten halben Jahr gar keine Spielzeit und auf einmal ist er jetzt Stammspieler in der Bundesliga. Hat einen Millionen Marktwert. Das ist einfach so. Man muss einfach den jungen Spielpacks gewähren und wenn es durch U23 ist, finde ich es auch okay. Also ich bin auch einer, der sagt, also ich bin kein Mensch, der sagt, dass U23 liegen oder U23-Mannschaften nicht in den Herrenbereich sollen, weil ich finde es in Ordnung, weil einfach jungen Leuten so eine Perspektive geboten wird und auch der deutsche Fußball, weil es sind ja auch überwiegend dann auch deutsche Nachwuchsfußballer, die in U23-Mannschaften spielen, denen einfach nochmal die Chance gegeben wird, sich zu entwickeln und ich finde das super, muss ich sagen.
Ja, nee, ich gebe dir ja vollkommen recht, das war ja auch nicht so gemeint, du weißt, wie ich es gemeint habe, aber...
Ja, ich weiß, nur einfach so das dargestellt, ich würde auch natürlich lieber mich zum Drittligisten ausleihen lassen, als in der Regionalliga meiner Zweitverteidigung zu spielen, das auf jeden Fall, da bin ich voll bei dir und auch jetzt zum Beispiel, ich würde lieber in der Regionalliga beim MSV spielen, anstatt bei der zweiten Mannschaft, also da, ich bin voll bei dir, da brauche ich nicht diskutieren, aber... Ich bin auch auf jeden Fall kein Verfechter von U23-Mannschaften.
Ja klar, auf jeden Fall. Und dann, die Saison drauf, hast du gedacht, ach, Ausland war ja so schön. Ich kehre meiner Heimat, den Ruhrpott, komplett den Rücken und wechsle fest zu Ostende, in die belgische Jupiter League. Wie kam das dazu und vor allem, warum hast du dich dann entschieden, wenn es in St. Pölten noch so super lief, dass du jetzt nach Belgien gehst?
Ja, also St. Pölten hatte schon Interesse an mir. Aber das Problem war einfach, also wir haben immer noch wieder miteinander Kontakt gehabt. Die österreichische zweite Liga ist halt immer noch die österreichische zweite Liga. Und sie ist schon schlechter als zum Beispiel die belgische zweite Liga oder auch, ich würde sagen, sie ist auch schlechter als die deutsche dritte Liga, wobei sie so ein Zwischending ist. Manche Vereine könnten, also mit St. Pölten haben wir auch wirklich locker in der dritten spielen können. Aber es gibt auch Vereine, die würden in der vierten und den Klassenhalt kämpfen, weißt du? Und deshalb habe ich dann im Sommer für mich geguckt. Ich hatte in Bochum noch ein Jahr Vertrag, war dann auch mit dem Trainingslager. Aber ich bin auch ehrlich gesagt Realist. Und es waren drei Stürmer da, drei und ich glaube fünf Flügelspieler. Da muss man auch ehrlicherweise sagen, Bundesliga dann war vielleicht ein Schritt zu hoch. Das habe ich dann auch einfach so gesehen. Und dann guckt man halt, was man für Angebote hat und ich hätte auch finanziell bessere Angebote wahrnehmen können, ist so, aber ich fand diesen Schritt nach Ostende, ich fand es spannend, ich fand es, weil ich einfach im Ausland eine super Erfahrung gemacht habe mit Österreich, spannend eine neue Kultur kennenzulernen, Ostende muss man auch sagen, ich weiß nicht, ob du schon mal so in der Gegend Belgien warst, an der Küste, ganz im Westen, in der Nähe von Brügge, wirklich Brügge, eine wunderschöne Stadt, weil Fußball ist ja nicht nur der Beruf an sich, sondern wenn du jetzt so einen Verein wechselst, für mich sind es immer natürlich drei Aspekte. Das fußballerische Perspektive, natürlich spielt das Finanzielle, dass du auch gut davon leben kannst, ist eine wichtige Rolle, aber auch das Leben, weil es gibt auch viele Tage, da bist du um 9 Uhr beim Training und um 13 Uhr fährst du nach Hause. Und dann ist ja eine Riesenspanne von 13 bis am nächsten Tag 9 Uhr, wo du quasi ja nichts mit dem Fußball hast. Sondern da geht es nur um das Leben außerhalb von dem Trainingsgelände. Und für mich ist es ein riesiger Faktor, dass das auch passt. Deswegen war Wien für mich auch so ein Traum, weil ich es einfach sehr genossen habe. Und deswegen fand ich das Projekt einfach spannend, was da gemacht wurde. Und das ist halt ein Verein, der aus der ersten belgischen Liga abgestiegen ist und eigentlich wieder aufsteigen wollte. Ja. Am Ende ist es nicht so gekommen. Ich nehme es vorweg, der Verein ist insolvent gegangen. Wir haben den Klassen, also wir hatten in Belgien ist so, dass Playoffs gespielt werden, wie in England ähnlich, die ersten zwei steigen direkt auf, dann Platz 3 bis 6 spielt dann Playoffs um den Aufstieg und ich glaube 2 oder 3 steigen ab. Wir waren immer so im Mittelfeld, hatten eigentlich auch noch Chancen auf die Playoffs, auf einmal haben wir einen Abzug bekommen, 9 Punkte Abzug, Insolvenzverfahren, was für uns alle da plötzlich kam. Im Winter schien ja alles geregelt zu sein, neuer Investor und so weiter. Viel geredet. Pointe, wir haben in Klassen halt trotzdem Punktabzug geschafft. Auch, glaube ich, mit 4, 5 Punkten Vorsprung. Und dann nach der Saison, ja, gab es den Verein nicht mehr. Wir haben das auch erst aus den Medien erfahren. Haben dann auch, also wurde seit März dann auch nicht mehr bezahlt. Kein Spieler oder kein Mitarbeiter wurde mehr bezahlt seit März. Ja, und dann steht man da, ne?
Okay, dann ja, in Belgien echt gut zusammengefasst. Themen, wo ich auch ansprechen wollte, hast du mir vorweggenommen, aber bin ich froh, weil du hast es ja selber erlebt mit dem Insolvenz und alles drum und dran. Aber wie war das für dich fußballerisch in der zweiten Liga? Vor allem 16 oder 17 Einsätze habe ich gerade gelesen, ein Tor und es war im Pokal, also oder in der Liga?
In der Liga, ich hab bei der Liga auch getroffen, im Pokal ja auch. Also es gab Momente, wo ich sage, das Problem war auch da, ich klopfe mal auf Holz, ich war sehr, sehr selten verletzt. Ich hatte die Schambein-Geschichte, aber ich hatte noch nie in meinem Leben eine Muskelverletzung. Aber ich habe mir tatsächlich bei meiner vorletzten Einheit, oder sagen wir mal, quasi dann ja meine letzte Einheit beim VfL, den Unterarm gebrochen. Und dann denkt man sich so, ja, ist ja inzwischen mit der heutigen Zeit kein Problem. Hab am nächsten oder am gleichen Abend noch eine OP gemacht, hab mir eine Stange in den Arm einbringen lassen, alles mit Sportmedizinern, auch mit der Mannschaft vom VfL abgequatscht und hab mir dann auch eine Schiene anfertigen lassen extra, was dann ja auch dann kein Problem wäre. Dann bin ich nach Belgien gewechselt und dann in Belgien war es auf einmal so, dann durfte ich mit der Schiene nicht spielen. Dann in Belgien darf man einfach mit einer Carbon-Schiene kein Fußball spielen. Was man in Deutschland darf, in Österreich darf, eigentlich überall darf, auch wenn ein belgischer Verein jetzt europäisch spielen würde, dann dürfte man mit dieser Schiene spielen. Aber in Belgien, in den Ligen, darfst du nicht mit einer Schiene spielen. Und dann bin ich halt erstmal, ich glaube, bis das alles verheilt war, weil dann muss der Arm ja komplett stabil sein, dass diese Schiene abgelegt werden kann. Da war ich, also bestimmt, ich weiß gar nicht, korrigiere mich, aber im September, Oktober habe ich mein erstes Spiel gemacht, oder November? Oktober, November?
Ich glaube schon, ja.
Ja, das ist eine Riesenzeit, die ich erstmal raus war. Dann habe ich im ersten Spiel direkt das erste Tor gemacht. Ja, hatte aber trotzdem noch Probleme mit meinem Arm irgendwie. Habe dann nochmal einen Schlag drauf bekommen und ja, da wurde es ein bisschen schleppend. Bis zum Ende des Jahres fand ich schon, dass ich mich geholt habe. Dann ja auch meine ersten paar Stadelfansätze gesammelt. Habe ja dann auch im Pokal gegen Gent getroffen, was auch für mich, falls du... Ich nehme wahrscheinlich die Frage wieder vorweg, aber was mein persönliches Highlight war, gegen Gent, die ja letzten Jahre eigentlich immer europäisch gespielt haben, habe ich dann in der letzten Minute, in der 120. Minute, glaube ich, das 3-1 Entscheidungstor gemacht durch so einen relativ langen Sprint, wo ich dann alleine vom Torwart stand. Das war ein Riesenmoment, wo das die ganzen alle auf dich einstürmen, die Fans kommen fast von der Tribüne auf dich zu, die ganze Mannschaft auf dich zu und sowas. Das sind auch Momente, für die ich unglaublich dankbar bin. Die Score-Ausbeute war auch nicht so gut, muss man einfach mal sagen. Besonders nach dem vorigen Jahr in Österreich habe ich mir natürlich mehr erhofft. Aber es war auch alles wirklich, es war wirklich schwierig. Wie gesagt, mit dem Unterarmbruch erst. Und dann kriegst du auf einmal kein Geld mehr, bist du beim Ausland, machst dir auch so ein bisschen Gedanken, weißt du? Es war nicht einfach, soll keine Ausrede sein. Und ja. Ich bin trotzdem froh über die Zeit, die ich da hatte und kam mit allen auch super klar.
Ja. Das ist ja im Endeffekt dann auch die Hauptsache, dass du dich selber wohlgefühlt hast und mit jedem klargekommen bist. Weil stell dir mal vor, du hättest ein Jahr, wo alles scheiße lief, du wärst nicht klarkommen, du kommst mit niemandem klar. Okay, das ist natürlich das Ende von dem Verein, ist natürlich nicht so schön und vor allem, dass du dann auch kein Geld bekommen hast oder ja alle. Aber dass du dann, wenn du zurückdenkst am Ende deiner Karriere, das Jahr in Belgien war trotzdem ein gutes Jahr.
Ja, das würde ich auch so beschreiben. Ich habe mich wohlgefühlt und es war auch ein bisschen näher als Österreich. Ich bin schon häufiger mal nach Hause gefahren. Also ich bin schon regelmäßig, jeden Monat war ich bestimmt mal zu Hause. Das schaffst du schon in 3,5 Stunden mal rüber zu fahren. Das habe ich dann auch immer wahrgenommen, wenn wir 2 Tage frei bekommen haben. Bin ich auch öfter nach Hause gefahren, was diese Heimatnähe, wenn du zwischenzeitlich deine Freunde, Familie siehst, das hilft dir auch schon mal.
Auf jeden Fall. Und dann kam eben der Sommer 2024, 25, die Saison. Du bist wieder zurück in den Ruhrpott gewechselt, zum MSV eben, wo wir jetzt auch am Anfang schon besprochen haben. Aber wie kam es dazu, dass du wieder zurück in die Heimat bist? Du hättest ja bestimmt auch woanders hin wechseln können.
Ja, hätte ich machen können. Aber wie gesagt, ich wollte auch eigentlich nicht in die Regionalliga. Aber für mich ist der MSV einfach kein Regionalligist. Es ist einfach so. Und die haben sich um mich bemüht. Und ich fand es einfach auch cool, die Idee wieder zu Hause zu sein. Das tut mir gut. Und ich glaube, ich finde es auch bis jetzt gut. Und deshalb hat es mir einfach einfacher gemacht, als wenn ich irgendwo im Nirgendwo sein würde. Weil eben, was ich gesagt habe, es kommt immer auch aufs Leben an, neben dem Fußball. Und das ist hier auf jeden Fall vollkommen gegeben, was ich ja auch einfach kenne. Ich kenne das Umfeld. Und beim MSV arbeiten auch super Leute. Deswegen fiel mir die Entscheidung auch, wenn man ernst ehrlich ist, relativ leicht. Und die Verhandlungen, also die konkreten Verhandlungen waren auch nicht gerade lang, kann ich schon mal sagen.
Ja, perfekt. Aber wie gesagt, ihr Fußballer, also Fußballer gemeint, sollen sich ja auch mit dem Umfeld wohlfühlen. Und wenn du sagst, jetzt ist gerade der richtige Moment, ich fühle es, wieder nach Hause zu kommen. Der MSV, wie ich ja auch schon des Öfteren in der Folge gesagt habe, ist für mich eher ein Zweitligist als ein Regionalligist. Und ihr gemeinsam habt das Ziel, ihr schafft das Ziel. Und ich nehme es jetzt einfach vorweg, wir sehen euch ab Sommer in der dritten Liga.
Kann ich so stehen lassen. Also ich hoffe es. Also ich hoffe es und ich probiere auch meinen Teil daran beizutragen.
Perfekt, jetzt haben wir 52 Minuten, das Aktuelle, deine Karriere, alles jetzt besprochen, aber jetzt kommt natürlich der dritte Teil und wir haben einige Fragen reinbekommen, ein paar haben wir schon während der Folge beantwortet, die werde ich jetzt mal dann nicht vorlesen, aber es sind natürlich noch ein paar andere Fragen reingekommen, wie vom Yannick 26, der will wissen, wann Saisontor für Duisburg und dann welcher Jubel.
Also, im Pokal durfte ich ja wenigstens schon treffen. Das habe ich ja schon mal hinter mir. Ich würde einfach mal sagen, am Sonntag gegen Türkspor Dortmund. Ich weiß nicht genau, wann die Folge rauskommt, weil die ist schon in der Vergangenheit. Oder ich sage es ganz einfach, gegen Oberhausen im eigenen Stadion. Und dann haben meine Freunde haben sich einen Jubel ausgedacht. Den werde ich dann machen. Den kann man dann sehen.
Perfekt, dann Wayne Deans. Wie war der Weg, warte mal, wie war für dich der Weg von Bommern nach Bochum? Grüße von der 15 in Klammern Dwayne.
Dwayne, das war ein ehemaliger Mitspieler von meiner Jugend, ich erinnere mich. Der Vater war damals auch mein Trainer bei Bommern. Super Mensch, muss ich sagen. Hat ja ich auch ein gutes Verhältnis zu. Weg von Bommern zu Bochum habe ich, glaube ich, eben ausführlich erzählt. Es war ein Riesensprung. Aber ich bin froh und auch stolz zu sagen, dass ich nur in Bommern und nur in Bochum in der Jugend gespielt habe.
Perfekt. Okay, die nächste Frage ist wahrscheinlich nicht chronisch, aber ich stelle sie trotzdem mal. Lukas Poel 19 möchte wissen, ob deine Schambeinentzündung chronisch war.
Ich muss ein bisschen lachen, weil auch Lukas kenne ich, wenn ich ehrlich bin, und ich habe ihn ein bisschen bei seiner Schambeinentzündung betreut. Deswegen, ja, ich glaube, wer eine Schambeinentzündung hat, sollte immer gucken, seinen Weg dafür zu finden. Und manche machen es sogar operativ, manche machen es, ich habe es ohne OP gemacht. Ich finde, da muss man immer seinen eigenen Weg finden und seinen Körper reinfühlen und alles Weitere. Falls ihr eine Schambeinentzündung habt, könnt ihr mir gerne schreiben, dann kann ich euch ein paar Leute empfehlen, die mir geholfen haben.
Perfekt, ich glaube, der nächste ist auch ein Kumpel von dir, zumindest check ich die Frage nicht, aber vielleicht du. E-Kraus 23, wer ist der beste Among Us-Spieler, den du kennst?
Ja, Tatsächlich gibt es auch einen Kollegen im Film, mit dem ich in Among Us hin und wieder ein bisschen Zeit verbracht habe. Aber er ist auf jeden Fall nicht, will ich dazu sagen. Er ist auf jeden Fall nicht.
Okay, dann die nächste Frage kommt auch wieder von ihm, geht auch wieder darum, auf wen warst du bei Among Us mal richtig sauer?
Auf meinen Alterskollegen, Jakob Bukjans, mit dem Spiel für MSV, muss ich sagen, am Fuß kann er zaubern, am Controller kann er nix.
Gut, dann Benet unterstrich P unterstrich 05. Wer ist dein Lieblingsspieler aus dem Team?
Lieblingsspieler ist ja schwierig zu sagen. Ich würde sagen, am meisten und am besten verstehe ich mich mit Jonas Michelbrink. Also wir wohnen beide in Düsseldorf und machen sehr viel zusammen. Ich glaube, da ist schon eine gute Freundschaft entstanden und ich glaube, dass wir, egal wo unser Weg hinführt, auch noch den Kontakt länger pflegen werden.
Perfekt. Dann die nächste Frage geht um deinen VfL Bochum. Von S-To-De-Hortis. Wann geht's für dich mal wieder an die Castropper?
Also ich bin regelmäßig da. Ich muss zugeben, ich war die Saison schon bestimmt 3, 4 Mal im Stadion. Ja, ich habe mir die Highlight-Spiele dann dementsprechend angeguckt gegen Bayern oder Leverkusen. Leverkusen natürlich ein geiles Ding mit dem Last-Minute-Ausgleich. Hab dann auch mit allen super Verhältnis. Ich bin mal auf Ost, aber mal bin ich auch oben im VIP-Bereich und treffe dann alte Spieler, alte Mannschaftskollegen. Ich habe zum Beispiel letztens auch Simon Zoller wieder getroffen oder Manuel Riemann, von denen ich viel lernen konnte, auch im Training, aber auch außerhalb vom Platz. Das ist einfach cool, dann auch die alten Mannschaftskollegen oder auch die Mitarbeiter von damals, mit denen ich wirklich allen super Verhältnis hatte, die wieder zu treffen. Und dann sitzt man da und redet einfach auch über alte Zeiten. Also ich rede so, als ob ich hier 35 wäre und ein riesen Vereinsding in Bochum, das bin ich nicht. Aber ich habe halt schon, glaube ich, 8 Jahre da verbracht. Und das ist einfach cool. Und ich probiere auch immer wieder beim VfL im Stadion zu sein. Ich habe letztes Jahr sogar eine Auswärtsfahrt mitgemacht in Berlin, relativ am Schluss, mit ein paar Freunden. Ja, also da wird man mich auf jeden Fall nochmal sehen, egal auf Ost oder einfach auf der Tribüne.
Perfekt, dann die Frage von C. Markus, die haben wir ausführlich besprochen, wo wir ja auch über Dieter Hecking gesprochen haben, weil er wollte wissen, wie du die aktuelle Situation beim VfL Bochum findest und deine Meinung dazu, aber das haben wir ja sehr ausführlich auch besprochen.
Also ich glaube, dass der VfL den Klassenerhalt schafft. Ob die es bei Relegation machen oder direkt, das ist mir vollkommen egal. Also ich glaube, letztes Jahr viel knapper ging es nicht mehr, wenn man ehrlich ist. Aber ich glaube, finde es einfach, Bochum gehört in die erste Liga und die schaffen es immer irgendwie. Bis jetzt. Und das wird auch dieses Jahr so sein.
Ja, sage ich ja auch, habe ich ja auch schon gesagt, ich sehe Bochum, dass sie knapp den Klassenerhalt schaffen, auf der 14 oder 15 am Ende landen, aber Hauptsache Klassenerhalt am Ende.
Ja, das glaube ich auch. Wie ist mir egal. Schaffen Sie schon.
Dann vom Ben-H-47, wie fühlt es sich an, wenn du im Stadion die Einlaufmusik der Zebras hörst?
Ich muss sagen, es ist schon auch ein Gänsehaut-Feeling. Zebras Weiß-Blau ist ja der Song für die Podcast-Hörer, die es jetzt nicht kennen. Vom MSV, der den Verein so ein bisschen auch verkörpert. Und das ist schon geil. Besonders, es gibt so eine Stelle, die mich immer sehr beeindruckt, ist, wenn wir einlaufen, läuft der Song, aber der hört dann auf und die Fans singen dann einfach, ohne dass der Song noch läuft, diesen Song noch ein bisschen weiter. Und das ist halt für mich eine Stelle, da merkst du wieder, dass die Vereine das alles. Die Fans, die leben das. Und das ist geil. Das macht für mich einfach so eine Hymne auch aus. Und da hat man schon auch häufiger Gänsehaut. Egal, ob man damit aufgewachsen ist oder nicht. Das ist genau wie beim You Never Walk Alone in Dortmund oder sowas. Ich finde, dafür ist man auch Fußballfan.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich finde allgemein die Vereinshymne, natürlich gibt es die ein oder andere, wo man jetzt nicht so gern hört, aber die meisten sind ja mit Hintergrund und da fühlen die Fans das auch und die Spieler wahrscheinlich auch, wenn sie es hören.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, das ist auch ein sehr wichtiger Part, das wird nur öffentlich geschätzt. So ein Song, der den Verein ausmacht, das ist immer sehr wichtig, finde ich. Und wenn du diesen Song hörst und auch Fan vom Verein bist, dann hast du auch immer so ein Gänsehaut-Feeling. Und das ist in Duisburg auf jeden Fall sehr gut gelungen.
Auf jeden Fall. Jetzt haben wir noch genau drei Fragen, also zwei Fragen und einen. Keine Frage, aber das lese ich auch vor. Von der Martha.0301, die möchte wissen, ob du viel Support von deiner Familie bekommst.
Auf jeden Fall. Also schon immer, meine Eltern probieren jetzt inzwischen auch wieder, jetzt wo ich in der Nähe spiele, sind sie eigentlich fast bei jedem Spiel dabei. Also mein Dad ist bei jedem Spiel dabei. Das war auch damals schon so. Ich erinnere mich, damals in der U16, glaube ich, gegen Bayern München gespielt, in München. Und da sind sie auch hingefahren. Das ist geil. Und da erinnere ich auch noch dran. Da habe ich, glaube ich, zwei Tore gemacht und zwei einen Sieg und bin dann nach dem Spiel zu meinen Eltern gegangen und habe den Namen genommen. Das sind einfach coole Momente. Und die waren in Österreich einige Spiele, ich glaube, 4, 5 Spiele gucken, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Das ist ja bis zu 1000 Kilometer entfernt. Und auch in Belgien haben sie sich einige Spiele angeguckt. Es gibt auch einige Vereine, die an der deutschen Grenze sind. Da sind sie immer rübergefahren. Vollkommen. Also besonders mein Vater, weil er halt auch aus dem Fußball kommt, der ist wirklich bei jedem Spiel dabei, eigentlich ohne Ausnahme, aber auch meine Mutter. Und, ohne Einschränkung, würde ich mal sagen.
Perfekt, und ich glaube, wenn die Familie hinter einem steht, ist das Wichtigste, egal was im Fußball läuft, solange du die Unterstützung der Familie hast.
Ja, selbst meine Schwester ist immer, wenn sie hier in der Nähe ist, eigentlich in meinem Spiel. Und das macht mich auch ein bisschen stolz, muss ich sagen. Und ist ein gutes Gefühl.
Perfekt. Dann die letzte Frage vom Bleep. Der möchte wissen, welches Spiel dir bislang am meisten Spaß gemacht hat. Aber ich glaube, ich kann es mir vorstellen, es war das gegen Uerdingen, oder?
Ja, das kann ich vorwegnehmen. Das Spiel gegen Uerdingen, das war für mich die Saison mein persönliches Highlight.
Perfekt. Dann kommt noch, das ist keine Frage, ich glaube, das ist ein Insider von einer meiner Kumpels. Ich soll dir schöne Grüße ausrichten, du alter Gauner. Grüße vom Schurle. Und ich glaube, du kannst damit gar nichts anfangen, oder?
Doch, kann ich auch damit anfangen. Und freue ich mich auch zu hören. Schöne Grüße zurück.
Perfekt. Also, perfekt, weil ich habe eigentlich gedacht, das ist ein Insider von einem Kumpel von mir, weil er FM...
Er heißt wirklich so.
Ja, mein Kumpel heißt Pascal Göttlinger und nennt sich nur Schule.
Achso, okay.
Und er zockt halt Fußballmanager und hat mit dem MSV gezockt. Und da hast du ein Tor nach dem anderen geschossen. Und dann hat er dann auf einmal in dieser FM-Gruppe, was wir haben, da und reingeschrieben, Louis Hartwig, du alter Gauner, schieße weiter deine Tore oder so in der Art.
Na, Nick kann es auch mal schöne Grüße ausrichten. Dann hoffe ich mal, dass ich bei seinem Football-Manager immer weiter getroffen habe oder eben für ein paar Millionen verlassen habe.
Er ist jetzt mittlerweile in der Saison 2033, 34, ist mittlerweile in Holland und ich habe keine Ahnung, was. Ich glaube, dich hat er für einige Millionen verkauft.
Ja, ist doch für ihn auch eine gute Situation gewesen, sag ich mal. Ich habe gut gebombt und er hat ein paar Millionen bekommen.
Perfekt, ja. Jetzt haben wir genau mehr als eine Stunde, so wie wir es ungefähr angepeilt haben, haben jetzt alle Fragen beantwortet. Jetzt gibt es nur noch zwei Punkte, bevor dann die Folge zu Ende ist. Wen würdest du uns empfehlen für eine Folge?
Ja, also vom MSV, jetzt vom MSV oder generell?
Generell, du hast ja einige Spieler miterlebt, egal ob es Österreich ist, Belgien ist, etc. Es sollte natürlich für uns machbar sein, weil du weißt selber, erste Liga wird schwierig für einen Podcast mit 110 Folgen.
Ich würde sagen, finde ich den noch spannend. Ich könnte natürlich jetzt echt viele Spieler sagen, wenn ich ehrlich bin, aber ich sag ganz ehrlich, beim Toto Lucia, klar, erste Bundesliga VfL, aber ihm könnt ihr auf jeden Fall mal schreiben und da würde ich mir auch volle 3 Stunden anhören.
Perfekt, dann schreiben wir da mal eine Mail hin nach Bochum. Vielleicht haben wir ja die Chance, wenn wir dann dich noch empfehlen, dass du uns den empfohlen hast.
Ja, dann, ja, Toto, ich kann auch mal schreiben, wenn ihr wollt, dann vielleicht kriegen wir es.
Wäre auf jeden Fall richtig cool. Ja gut, jetzt ist, wie bei uns Tradition ist, verabschiede ich mich jetzt und dir als Gast gehören die letzten Worte. Also ich bin schon mal raus. Ciao!
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast weiterhört und die Jungs unterstützt. Ich finde das eine coole Sache, auch mal andere Perspektiven aus dem unterklassigen Bereich zu hören, was ich jetzt gemacht habe. Ich habe es mir auch häufiger mal angehört. Ja, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen Einblick bekommen, wie es für mich war in meiner Karriere, aus meinem Leben. Und bis dahin.
Football Chaos, der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.